Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich beim Lesen der Anfrage schon streckenweise gefragt, was Sie eigentlich wollen. Sie haben sich sehr tief in, ich sag mal, den Maschinenraum von Verwaltungshandeln begeben. Ich wusste nicht immer oder war nicht immer überzeugt davon, dass das Gegenstand einer großen Anfrage sein muss, aber sei es drum. Das Gleiche habe ich mich so ein bisschen gefragt angesichts der Debatte hier. Auch da war mir nicht immer klar, was wollen Sie eigentlich? Vielleicht haben wir beide manchmal so ein Senderinnen-Empfängerinnen-Problem. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber teilweise ja, bin ich da einfach nicht überzeugt von der Sinnhaftigkeit von manchen Fragen. Auch von manchen Antworten. Dann läuft eine Debatte halt so, wie sie jetzt gelaufen ist. Jeder sagt das, was sie schon immer mal sagen wollte. Ich mache das jetzt einfach auch. Ich kann mich meinen Vorrednerinnen Petra Krümpfer und Solveig Eschen anschließen, möchte aber auch noch mal sagen, eine große Anfrage zur Finanzierungssystematik an sich finde ich tatsächlich sinnvoll, weil es ist ja eine wichtige Frage, weil es geht um die finanzielle Grundlage der Kita-Landschaft in Bremen. Ich möchte aber einmal ganz zu Beginn Ihren Beginn zurückweisen, nämlich den Titel Ihrer großen Anfrage. Sie schreiben Kita-Plätze in Gefahr. Kolleginnen und Kollegen, nein, meines Wissens nach ist noch kein einziger Platz abgebaut worden wegen den Themen, die Sie in Ihrer großen Anfrage behandeln. Zweiter Punkt, ungleiche Behandlung. Ja, klar, weil es gesetzlich so vorgesehen ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht ziehen Sie sich nochmal die gesetzliche Grundlage rein. Und by the way, das machen fast alle Kommunen so, dass sie bei freien Trägern Eigenanteile berechnen. Das ist also keine Bremensie, so gesagt, sondern es ist gängige Praxis in den Kommunen und übrigens auch gerechtfertigt, zum Beispiel bei den konfessionellen Bildungsangeboten, weil da haben die Träger ja auch ein eigenes Interesse, das zu machen. Über die Höhe, liebe Kolleginnen und Kollegen, darüber können wir sprechen. Dass es aber so ist, dass es gesetzlich so vorgesehen gesehen und auch keinen einzelnen Fall in Bremen. Verliert Bremen Attraktivität? Letzter Teil Ihres Titels. Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, viele freie Träger haben in den vergangenen Jahren ausgebaut, die Rahmenbedingungen sind definiert und das ist doch auch richtig so. Für uns sind weder die Bildungsinhalte noch die Gemeinnützigkeit oder die Zuverlässigkeit als Jugendhilfeträger verhandelbar. Und Kollegin Bergmann, Sie sind ja im Unterausschuss, der überwiegende Anteil der Trägervergaben im Unterausschuss frühkindliche Bildung erfolgt an freie Träger. Wir sind darüber nicht zu 100% glücklich, aber das ist nun mal Fakt und das können Sie nicht einfach so in Abrede stellen mit so einem reißerischen Titel, wie Sie ihn verwenden. Und da, liebe Kolleginnen und Kollegen, wo Sie diese als freie Retter so pauschal hinstellen, da muss ich ein kleines bisschen Wasser in den Wein schütten. Es ist ja nicht nur einmal vorgekommen, Kollegin Bergmann, dass hinterher die Mietkosten erheblich gestiegen sind oder dass die Eröffnung teilweise mehrere Jahre verschoben werden musste. Aber, und auch das möchte ich hier feststellen, trotzdem brauchen wir die freien Träger. Viele von ihnen leisten extrem gute Arbeit, erfüllen an vielen Stellen den Rechtsanspruch, den wir als Stadtgemeinde gewährleisten müssen. Das erkennen wir auch an. Wir haben in Bremen eine vielfältige Kita-Landschaft. Auch das wurde bereits von meinen Vorrednerinnen der Koalition erwähnt. Wir haben den größten Träger als kommunalen Eigenbetrieb Kita Bremen und dazu kommen freie Träger, die auch wiederum eine große Bandbreite ja aufweisen. Da ist die BEK als größter freier Träger, die Evangelische Kirche, da sind die Träger der Wohlfahrtspflege bis hin zu den 123 Elternvereinen, aber auch 9 bundesweit agierenden Trägern. Diese Trägervielfalt ist mit Abstrichen, aber sie ist gut, denn sie gewährleistet die Abbildung unterschiedlicher pädagogischer Ideen, Ausrichtungen und Angebote vom Waldkindergarten über reformpädagogische oder auch konfessionelle Träger. Eltern haben so ein Wunsch- und Wahlrecht, so jedenfalls die Theorie. In der Praxis ist das natürlich aufgrund des Platzmangels nicht gewährleistet zurzeit, weil die Eltern häufig den Platz nehmen müssen, der ihnen zur Verfügung gestellt wird. In Zeiten des Mangels ist es deshalb besonders wichtig, über einen Eigenbetrieb zu verfügen, denn dieser hat auch in der Vergangenheit schon als, ich sag mal, Länder of Last Resort agiert und Maßnahmen umgesetzt, die andere Träger in dem Umfang nicht umsetzen konnten oder wollten. Ich nenne nur mal das Stichwort Mobilbauten. wir als Linke, und das war der Ausbau, der im Wesentlichen stattgefunden hat. Das war quasi eine Akutmaßnahme, wo Kita Bremen eingesprungen ist. Ein Ausbau an, ich sag mal, festen Bauten, neuen Einrichtungen hat in dem Umfang im Wesentlichen bei den freien Trägern stattgefunden. Deswegen stimmt Ihr Frame einfach nicht, dass die freien Träger so benachteiligt werden oder hinten runterfallen oder Bremen an Attraktivität verlieren würde. Meine Redezeit ist zu Ende, vielleicht komme ich noch ein zweites Mal rein. Also nur zur Erinnerung, wir sind hier im Haus der Bürgerschaft, nicht in Absurdistan. Lasst uns einmal hier ankommen. Okay, das war noch ein Kapitel aus der Kategorie, was ich immer schon sagen wollte. Liebe Kollegin Ahrens, fehlt nur noch, dass Sie das staatliche Bildungswesen als Sozialismus bezeichnen. Ich finde das relativ absurd, muss ich sagen, was Sie hier gerade vom Stapel gelassen haben. Ja, wir haben einen kommunalen Eigenbetrieb und ja, wir befinden uns in der Marktwirtschaft. Das ist die Realität und das kann man ändern wollen, aber das ist nun mal Fakt. Kollegin Bergmann, wie Sie es schaffen, einen Bogen zu spannen von nicht geänderten Antragsformularen zur Vertrauensfrage, das wird mir für immer und ewig ein Rätsel bleiben. Was Sie hier machen, ist mit Kanonen mindestens auf Spatzen zu schießen. Auch das gehört in das Kapitel Absurd. Ich möchte auf eine Äußerung von Frau Ahrens eingehen, weil das war eine Steilvorlage für mich. Das Subsidiaritätsprinzip, ja, das ist im SGB 8 und nein, wir finden das eigentlich nicht gut, weil das sorgt genau dafür, dass wir tendenziell Marktanteile der kommunalen Träger verlieren, die, wie ich bereits ausgeführt habe, wie meine Kollegin bereits ausgeführt haben, Länder of Last Resort in Krisensituationen sind. Und ja, Frau Ahrens, wir erkennen an, das habe ich auch in meinem ersten Redebeitrag getan, darf ich den Satz einmal kurz zu Ende führen? Das habe ich auch in meinem ersten Redebeitrag getan. Wir erkennen an, was die freien Träger leisten, und zwar durch die Band weg, durch die Palette, was sie geleistet haben und nach wie vor leisten für den Kita-Ausbau. Wir heben dafür regelmäßig unsere Hand im Unterausschuss. Aber, liebe Kollegin Ahrens, ich hätte mir schon gewünscht, dass Sie so ausgeglichen sind, Sie sitzen ja auch im Betriebsausschuss Kita Bremen, dass Sie einmal anerkennen, dass 3/4 der Mobilbauten, die 2017, 2018 in einer sehr schnellen Geschwindigkeit aus dem Boden gestampft wurden, von den 75 Standorten 3/4 davon Kita Bremen gewuppt hat, sie mit Personal ausgestattet hat, sie in ihren eigenen Außenflächen bereitgestellt hat, dass Sie das nicht sehen und nicht anerkennen, das finde ich dann schon tendenziös.
So, liebe Frau Leonidakis, erlauben Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten Frau Ahrens?
Na klar.
Bitte, Frau Ahrens.
Vielen Dank.
Sind Sie, ich weiß aber nicht, ob ich Sie beantworte.
Sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass Verwendungsnachweise vor Erteilen eines neuen Zuwendungsbescheides überprüft und auch abgehakt werden müssen, bevor man rein rechtlich gesehen einen neuen Zuwendungsbescheid erlassen kann? Und sind Sie auch bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass seit dem Jahr 2017 wir genau dieser rechtlichen Verpflichtung in der Bildungsbehörde nicht mehr nachkommen? Weil Sie eben die FDP dafür gescholten haben, auf genau diesen Rechtsbruch aufmerksam zu machen.
Ich werde dazu gleich was sagen, das hatte ich sowieso vor, es ist schon in meinem Redemanuskript drin. Also sehen Sie mir nach, dass Sie 2,5 Minuten auf die Antwort warten, aber sie kommt. Ich möchte noch was zu den Elternvereinen sagen. Wir haben, das habe ich bereits gesagt, 123 Elternvereine und die sind vor allem in den 70er, 80er, 90er Jahren entstanden, weil damals war es noch sehr unüblich, es gab auch noch keinen U3-Rechtsanspruch auf eine U3-Betreuung. Es war sehr unüblich, dass es institutionelle Krippen gibt. Deswegen haben die Eltern aus der Not heraus sich zusammengetan, sich organisiert, Elternvereine gegründet und das dafür notwendige Personal angestellt. Diese Elternvereine füllen nach wie vor eine wichtige Lücke und sie sind aber anders finanziert, nämlich über die sogenannte Richtlinienfinanzierung. Diese Richtlinienfinanzierung preist quasi ein, dass die Eltern ehrenamtlich arbeiten im Elternverein Und ich glaube, das hat hier niemand gesagt oder gesehen, ich glaube, dass diese Richtlinienfinanzierung nicht mehr zeitgemäß ist. Ich glaube, wir sollten den Eltern dankbar sein, wenn sie bereit sind, sich ehrenamtlich einzusetzen, weil wenn wir mal sehen, auch die Einkommensmodelle von Eltern heutzutage sehen, dann sind viele Eltern am Rotieren und dass sie die Zeit noch abknapsen können, ist ehrlich gesagt keine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, dass es deswegen gut ist, dass der Senat in seinen Antworten sagt oder andeutet, sagen wir es mal so, hier rangehen zu wollen. Ich finde das richtig, weil da brauchen wir eine zeitgemäße Finanzierungsgrundlage. Und jetzt kommt die Antwort, Frau Ahrens. Ich glaube auch, dass wir bei der Finanzierungssystematik inzwischen einen relativen Flickenteppich haben. Das ist auch allen bewusst. Wir haben verschiedene Zusatzprogramme, wir haben die Indexausstattung, wir haben die Schwerpunktausstattung, wir haben Zuschläge für Indexe, wir haben die Sprachförderung, wir haben 8b. Wir haben übrigens auch die Inklusion gestärkt im letzten Doppelhaushalt, falls das nicht aufgefallen ist. All das ist inzwischen in der Gesamtheit ein Flickenteppich und auch ich glaube, dass wir da eine größere Transparenz und Systematik in der Finanzierungssystematik brauchen. Damit sehe ich mich aber nicht alleine. Das sehen meine Kolleginnen so, das sieht übrigens auch die Behörde so. Nur so ein neues Finanzierungsgesetz ist ein ziemlicher Hammer. Da muss man mit allen Trägern sprechen, das ist relativ kompliziert, auch was die Vergleichbarkeit angeht, weil die haben unterschiedliche Ausgangsbedingungen und das in eine Systematik zu packen, ist gar nicht so einfach. Das versucht die Behörde, aber das ist wie gesagt relativ viel Aufwand. Und auch das möchte ich der Vollständigkeit noch sagen, weil das haben Sie ja angesprochen. Ja, ich glaube, dass die Verwaltung so aufgestellt sein muss, dass die Zuwendungsbescheide zeitnah bearbeitet werden. Das ist doch klar. Und dass an der Stelle immer noch eine Stellenvakanz existiert, wie in der Antwort auf Frage 13 aufgeführt ist, das ist bedenklich. Und das muss meiner Meinung nach schnellstmöglich behoben werden. Ich hätte gern noch was zu betriebsnahen Kitas gesagt, weil ich finde ehrlich gesagt, aus unserer Sicht, aus pädagogischer Sicht, sollten Kinder in ihrem Stadtteil wohnortnah zur Kita gehen, damit sie Freundschaften aufbauen können, damit sie mit ihren Kindern dann auch in die Grundschule gehen können und. Deswegen sehen wir in Betriebskitas oder in betriebsnahen Einrichtungen nicht das der Weisheit letzter Schluss. Ich glaube, in Einzelfällen kann das eine Lösung sein. Das können sich aber auch nicht alle Betriebe leisten, Kollegin Bergmann, solche Belegplätze zu buchen. Deswegen glaube ich, dass es ist auch richtig so, eine Randbetreuungsform. Und ich glaube nicht, dass das sozusagen die Lösung für die Probleme ist, die wir ja unbestritten haben. Dankeschön.